Ja, dann möchte ich euch auch alle ganz, ganz herzlich heute Morgen grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen gemeinsam den Bibeltext aufschlagen, dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, ein kleiner Abschnitt, Matthäus, Kapitel 11. Die Verse 25 bis 27. Matthäus Kapitel 11, Vers 25 bis 27. Da lesen wir Folgendes. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Unverständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Ja, es ist eigentlich nur ein kurzer Abschnitt, drei Verse, über den wir heute nachdenken wollen. Und trotzdem hat der Bibellehrer Professor Dr. Gooding, als er Vorträge über diesen Vers halten musste, einmal Folgendes gesagt: Diese Verse enthalten genug für eine wochenlange Predigtserie über mindestens 6 Wochen. Gut, so viel Zeit haben wir heute leider nicht. Deswegen will ich versuchen, dass heute Vormittag ein paar Gedanken über diesen Text unterzubringen. Und wir wollen beginnen, darüber nachzudenken, mit dem einleitenden Gedanken, der heißt: Zu jener Zeit hob Jesus an. Was wir hier haben, ist ein Gebet des Sohnes zum Vater. Und um dieses Gebet richtig und in seiner Tiefe zu verstehen, müssen wir zuerst einmal feststellen, worauf Matthäus den Ausdruck zu jener Zeit bezieht. In welchem Zusammenhang spricht Jesus dieses Gebet? Und dazu bitte ich euch ganz kurz einen Blick darauf zu werfen, wie das Matthäus-Evangelium aufgebaut ist und wo wir uns im Matthäus-Evangelium befinden. Das Matthäus-Evangelium ist ja besonders charakterisiert durch 5 Reden, durch 5 sogenannte große Reden. Und am Ende jeder Rede finden wir so etwas wie eine Art Schlussrefrain und gleichzeitig einen Satz, der uns in den nächsten Abschnitt, in das Thema des nächsten Abschnittes einführt. So sehen wir das zum Beispiel deutlich am Ende der Bergpredigt. Da kommt dieser Refrain: und es geschah, als Jesus diese Rede vollendet hatte. Und er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Und genau dieser Begriff Vollmacht gibt dann das Thema vor, das wir im nächsten Abschnitt sehen im Matthäus-Evangelium, nämlich die Kapitel 8, die Verse 1 bis Kapitel 11, Vers 1. Und in diesem Abschnitt finden wir eine zweite Rede, nämlich die Aussendung der 12. Und auch da wiederum einen Schlussrefrain. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte. In diesem Abschnitt geht es um die Vollmacht, um die Autorität des Königs. Und daran schließt sich der 4. Abschnitt im Matthäus-Evangelium an, Matthäus Kapitel 11, Vers 2 bis Matthäus Kapitel 13, Vers 52, die Verwerfung des Königs, die ihren Höhepunkt dann hat in Kapitel 12 mit der Lästerung des Heiligen Geistes. Das heißt, dieses Gebet des Sohnes an den Vater befindet sich mitten in diesem Abschnitt, wo es geht um die Verwerfung des Königs. Nochmal ganz kurz, um was geht es in Kapitel 8 bis Kapitel 11, Vers 1. Es geht darum, dass der Herr Jesus seine Person authentifiziert, beglaubigt wird. Matthäus zeigt uns, Jesus ist der verheißene Messias. Er ist der verheißene Erlöser und seine Person und seine Botschaft sind voll göttlicher Autorität. Es wird uns auch hier gezeigt, dass der Herr Jesus der zweite verheißene, angekündigte Mose ist. Dass er aber viel größer ist als Mose. Dass er dem Volk Gottes Wort bringt, wie es Mose gebracht hat. Und dass er das Volk erlösen wird, dass er es befreien wird. Aber mit einer Erlösung, die viel größer, die viel herrlicher und vor allem viel beständiger ist, als wie alles, was Mose je getan hat. Und das zeigt uns Matthäus, indem er in Kapitel 8 bis 11 10 Wunder des Herrn Jesus aneinanderreiht. Und anhand jedes Wunders zeigt er ein bestimmtes Prinzip auf, was der Herr Jesus für ein Werk der Erlösung vollbringen wird. Beispiel Nummer 1. Das erste Wunder, das wir sehen, ist die Heilung eines Aussätzigen. Es soll in Übereinstimmung sein mit dem Gesetz Mose. Und das Werk, das der Herr Jesus vollbringt, ist, dass er sein Blut vergießen wird und dass durch das vergossene Blut des Herrn Jesus Reinigung geschehen wird und dadurch alles, was den Menschen von Gott trennt, abgewaschen wird, beseitigt wird. Dann das zweite Wunder zeigt uns ein zweites Prinzip. Gnade, Barmherzigkeit gegenüber einem römischen Hauptmann, einem Nichtjuden, einem Heiden. Und der Herr Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und es führt uns zwei weitere Prinzipien ein im Heilshandeln Gottes durch den Herrn Jesus. Nicht nur die Juden werden die Empfänger des Segens, des Heils, der Erlösung sein, sondern auch die Nationen. Auch sie werden Gnade empfangen und auf der Seite der Verantwortung des Menschen steht der Glaube. Durch Glauben werden Menschen dieses Heil und diesen Segen empfangen. Und dann am Ende des dritten Wunders sehen wir, dass es darauf zurückgeführt wird, dass der Herr Jesus eine alttestamentliche Schriftstelle erfüllt. Um deutlich zu machen, Matthäus will hier deutlich machen, der Herr Jesus, er ist der, der verheißen wurde. Der den Vätern in den Schriften angekündigt wurde. Das ist der Herr Jesus. Und dann werden diese Wundererzählungen immer wieder unterbrochen, indem es plötzlich um das Thema Jüngerschaft, um Nachfolge geht. Man kann sich fragen, ja, was ist da der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist ein ganz einfacher. Matthäus zeigt uns, wer der Herr Jesus ist. Und aus dem, wer der Herr Jesus ist, gibt sich eine Verpflichtung, eine Antwort, die Gott von jedem Menschen fordert. Nämlich an den Herrn Jesus zu glauben. Und Glaube bedeutet im Matthäus-Evangelium, ihm nachzufolgen. Und deswegen wird uns in Matthäus 8, Vers 18 bis 21 die Bedingungen der Nachfolge aufgezeigt. Was charakterisiert Nachfolge? Was macht wahre Nachfolge aus? Und wenn wir dann die Wunder weiter durchgehen, dann seht ihr, dass parallel immer mehr diese schwarzen Felder zunehmen würden. Und diese schwarzen Felder stehen für die Antwort, die die Juden oder die Menschen allgemein damals auf das gegeben haben, was sie vom Herrn Jesus gesehen und gehört haben, nämlich zunehmender Widerstand. Ab Matthäus Kapitel 8, Vers 28 finden wir, dass der Widerstand gegen den Herrn Jesus immer mehr zunimmt. Und das wird dann besonders deutlich in Kapitel 11, in dem sich unser Gebet befindet. Kapitel 11 beginnt mit den Zweifeln Johannes der Täufer. Bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und das nimmt der Herr Jesus dann zum Anlass, um aufzuzeigen, wie das Volk auf Johannes den Täufer und auf ihn reagiert. Er sagt, Johannes der Täufer ist der größte von Frauen geborene. Warum? Weil er derjenige ist, der den Messias, den verheißenen Erlöser, ankündigen darf. Und obwohl er der größte von Frauen geborene ist, wird er von den Menschen verworfen. Sie nehmen seine Botschaft nicht an. Aber auch den Herrn Jesus, den Verheißenen, den Johannes der Täufer angekündigt hat, auch ihn verwerfen sie. Er ist ein Fresser, ein Weinsäufer, der einen Dämon hat. Und das führt dann dazu, worüber wir im Zusammenhang mit dem Thema Buße nachgedacht haben, diese Weherufe über diese jüdischen Städte, diese Städte am Nordufer des See Genezareth, wo der Herr Jesus seine meisten Wunderwerke getan hat. Das heißt, der Zusammenhang von diesem Gebet ist 10 Wunder. Der Herr Jesus hat die Beweise in mehrfacher Weise erbracht. Er ist der verheißene Messias. Ja, noch mehr, er ist dieser Emmanuel, Gott mit uns, wie er in Matthäus 1, Vers 23 angekündigt wurde. Er ist Gott selber, der Mensch wird, der ins Fleisch gekommen ist, der unter seinem Volk in Gnade und Barmherzigkeit wohnt, handelt und wirkt. Und trotzdem nimmt die große Masse des Volkes Jesus nicht an, sondern sie verwirft ihn zunehmend unter der Führung ihrer geistlichen und politischen Häupter um. Und jetzt ist die große Frage, wie geht jetzt der Herr Jesus mit dieser zunehmenden Verwerfung durch sein Volk um? Und es ist interessant, das wird uns bereits im Alten Testament schon angekündigt. Und zwar im sogenannten zweiten der Knecht Gottes Lieder, wenn er einmal aufschlagt, den Propheten Jesaja, Kapitel 49, Vers 4. Und das ist eigentlich auch die Überschrift über diesen Abschnitt hier in Matthäus, Kapitel 11. Und Matthäus legt ja auch sehr Wert darauf, zu zeigen, wie der Herr Jesus diese Knecht Gottes Lieder erfüllt. Wir haben vorher in Matthäus 8 gesehen, wie gezeigt wird, dass das Wirken des Herrn Jesus eine Erfüllung des Knechtes Gottes von Jesaja 53 ist. Und in Jesaja 49, Vers 4 lesen wir, ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Wenn man jetzt von außen, aus menschlicher Perspektive, auf den Dienst des Herrn Jesus schaut, auf seinen öffentlichen Dienst, so wie ihn Matthäus angeordnet hat, nicht chronologisch, sondern thematisch, dann kann man wirklich den Eindruck haben, der Herr Jesus, er hat sich umsonst abgemüht. Sein ganzes Ringen, seine ganze Barmherzigkeit und Gnade, die er den Menschen erwiesen hat, es war vergeblich. Für nichts und niemanden hat er seine Kraft verzehrt. Doch welche Haltung nimmt er dann ein? Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Das heißt, der Herr Jesus findet alles in seinem Vater. Er zieht sich jetzt nicht niedergeschlagen, missmutig zurück, sondern er findet alles in seinem Gott und Vater. Und genau das kommt in diesem Gebet in Matthäus 11, Vers 25 bis 27 zum Ausdruck. Dass sein Recht bei seinem Herrn und sein Lohn bei seinem Gott ist. Und so finden wir dann, dass das, was wir hier haben in Matthäus 11, Vers 25 bis 27, ein Lobpreis ist. Es ist nicht einmal ein Bittegebet, Herr, schenke doch du dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass die Menschen reagieren auf meine Mühen, auf mein Aussehen des Samens, sondern er preist und lobt seinen Gott und Vater. Jesus hob an und sprach, und das meint wirklich ein öffentliches Proklamieren. Die Jünger haben dieses Gebet gehört, mitbekommen, verstanden. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Das Erste, was wir uns wieder beschäftigen sollten, wie mit allen Gebeten in der Schrift, wer wird angeredet? Wer ist derjenige, an den sich das Gebet, dieser Lobpreis hier wendet? Denn das gibt dem Gebet immer seinen bestimmten Charakter. Und die erste Anrede, die wir hier finden, ist Vater. Und es ist interessant, wenn er diese drei Verse einmal anschaut, dann spielt genau dieser Vater die zentrale Rolle in diesem Gebet. Fünfmal in diesen drei Versen kommt der Ausdruck Vater vor. Vier verschiedene Titel verwendet der Herr Jesus, um den Vater zu bezeichnen. Zweimal redet er vom Vater, einmal mein Vater und zweimal der Vater mit bestimmtem Artikel. Und Vater, das betont den innigen und vertrauten Umgang, den der Herr Jesus mit Gott hat. Aber dann fügt er noch etwas Zweites hinzu. Dieser Vater ist gleichzeitig der Herr des Himmels und der Erde. Das heißt, er ist dieser unendlich große Schöpfer und der Lenker des Himmels und der Erde. Das meint das ganze Universum, die gesamte Schöpfung. Dieser Vater ist der souveräne und allmächtige Herrscher, Herr, der alles in seiner Hand hat, der regiert, der waltet und die ganze Schöpfung beherrscht. Der, der auf dem Thron sitzt, von dem alles, was in dieser Schöpfung geschieht, letztendlich ausgeht und von ihm gewirkt wird. Und was ist jetzt der Gegenstand des Lobes des Herrn Jesus? Da heißt es, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Das heißt, das, was den Herrn Jesus zum Loben bringt, ist das Handeln seines Vaters als souveräner Herrscher, der zwei Dinge tut, der verbirgt und der offenbart. Es ist das Erste, über das wir nachdenken müssen, dass du dies verborgen und offenbart hast. Was ist mit diesem Dies gemeint? Aus dem Zusammenhang bin ich der Überzeugung, müssen wir das so erklären, dass dies bezieht sich auf die Person des Herrn Jesus, wer er wirklich ist und dass mit seinem Kommen die Zeit der Erfüllung begonnen hat. Also dass der Herr Jesus der wahre Erlöser, der verheißene Erretter ist, der zweite Mose und doch viel größer als Mose, weil er Gott selber geoffenbart im Fleisch ist und dass mit seinem Kommen die Zeit der Erfüllung begonnen hat. Und diese Dinge hat Gott Menschen verborgen und Menschen offenbart. Wem hat es verborgen? Interessantes Wort für verbergen ist im Griechischen das Wort Krypto. Da kommt unser Fremdwort zum Beispiel kryptisch her. Es ist etwas verschlüsselt. Und was noch genauso interessanter ist, das Verb steht in der Aktivform. Das heißt, es handelt sich hier wirklich um ein aktives Verhandeln Gottes. Gott verbirgt aktiv vor Menschen, wer sein Sohn ist und dass mit seinem Sohn die Zeit der Gnade, die Zeit der Erfüllung begonnen hat. Und das erklärt letztendlich, oder beziehungsweise haben wir hier dann zwei Erklärungen für den Unglauben, für die Verwerfung der Person des Herrn Jesus und seines Werkes. Die erste Erklärung ist Gottes Handeln und Walten, Gottes Souveränität, der als Herr des Himmels und der Erde das Recht und die Freiheit hat zu verbergen. Das zweite ist aber die Sünde des Menschen, nämlich Stolz, Hochmut. Es wird nämlich hier auch genannt, vor wem er es verborgen hat, vor Weisen und Verständigen. Also solche, die sich selber für weise und verständig halten. Und um das Ganze etwas zu verstehen, was da dahinter steckt, lasst uns eine Stelle aufschlagen im Johannesevangelium, die ich denke eine wichtige Parallele ist und die Johannes an den Ende des öffentlichen Dienstes in seinem Bericht legt. Und auch hier ist die Frage, nachdem die Menschen 7 Zeichen gesehen haben und in Verbindung mit diesen 7 Zeichen der Herr Jesus sich geoffenbart hat als der Ich Bin und trotzdem von der Masse seines Volkes verworfen wird, stellt sich wieder die Frage, warum? Warum diese Reaktion auf den Herrn Jesus? Und die Antwort wird uns dann gegeben von Johannes in Johannes 12, in den Versen 37 bis 40. Da heißt es, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit den Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Und hier haben wir genau wieder den gleichen Sachverhalt. 2 Gründe, warum die Menschen den Herrn Jesus verworfen haben. 2 Gründe für die Reaktion auf die ganze Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn Jesus als Person und seines Werkes. Erstens die Verantwortung des Menschen. Sie glaubten nicht. Das zweite, Gottes souveränes Handeln. Und hier sehen wir jetzt auch sehr schön, was es bedeutet, dass er verborgen hat, ganz praktisch. Er hat ihre Augen verblendet, ihre Herzen verhärtet, damit sie sich nicht bekehren und Heilung, Rettung, Gottes Segen erfahren. Gottes souveränes Handeln. Und jetzt ist die große Frage, hat Gott das Recht, Herzen zu verhärten? Hat Gott das Recht, Gott zu sein und entsprechend als Gott zu handeln? Ich weiß, dass wenn wir solche Schriftstellen lesen, bei uns sich alle irgendwie ein Stück weit Widerstand regt. Und wir Menschen hätten gerne eine Erklärung, wie sich das zueinander verhält. Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen. Und wir würden gerne wissen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Aber es ist interessant, die Bibel erklärt es uns nicht. Sondern sie stellt beide Dinge einfach nebeneinander. Ohne ihre Beziehung, ohne ihre Wechselwirkung zu erklären. Und wir tun gut daran, sie einfach nebeneinander stehen zu lassen. Und wir müssen sie beide verkündigen. Die Verantwortung des Menschen, Weise und Verständige. Und der unmittelbare Zusammenhang meint natürlich die Schriftgelehrten und Führer des Volkes und die Volksmengen, die sich in ihrem Einfluss gegen den Herrn wendeten und den Herrn verworfen haben. Das heißt, es waren Menschen voller Selbstzufriedenheit, voller Selbstgerechtigkeit, die darauf gesetzt haben, das Heil aufgrund ihrer Abstammung zu erlangen, die darauf vertraut haben, ihre eigenen Fähigkeiten und das, was der Mensch vermag, das reicht völlig auf, um sich das Heil vor Gott verdienen zu können, um Dinge tun zu können, die den Menschen vor Gott angenehm machen. Interessant ist, in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21, verwendet Paulus genau die gleichen Ausdrücke. Weise und Verständige. und wendet es allgemein auf die Menschen an. Und es zeigt ein allgemeines Problem, nicht nur der Juden damals, sondern der Menschen generell, die sich für weise und für verständig halten und deshalb diesen Gott und vor allem den Erlöser, den Herrn Jesus, nicht brauchen, meinen nicht zu brauchen und ihn deshalb verwerfen. Aber dazu steht im völligen Gegensatz die Unmündigen. Ihnen hat Gott geoffenbart. Und dieser Ausdruck Unmündige meint Kinder zarten Alters. Im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 13, da wird dieser Ausdruck beschrieben, um Kinder zu beschreiben, die noch Milchbrei brauchen, weil sie keine feste Speise zu sich nehmen können. Das heißt, es sind geistlich solche, die sich ihrer eigenen Hilflosigkeit und ihrer völligen Abhängigkeit von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes bewusst sind. Und die sich danach ausstrecken im Vertrauen darauf, dass alles von Gott sie empfangen, was sie zum Heil notwendig haben. Im Endeffekt ist es nichts anderes als wie das, was wir beim letzten Mal betrachtet haben. Man könnte auch sagen, das sind die Menschen, die bereit sind, wirklich Buße zu tun. Die nichts in sich selber finden, außer Verdammnis, aber alles in Gott und in dem Werk des Herrn Jesus suchen und sich daran klammern und festhalten. Und ich möchte noch auf eines hinweisen, wie viel Missmut, wie viel Diskussionen auch unter Kindern Gottes löst der Gedanke aus, dass Gott Herzen verhärtet. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das, was uns vor allem bewegen sollte, doch gerade die zweite Tatsache ist, dass Gott Menschen offenbart. Seine Gnade. Offenbaren bedeutet so viel wie enthüllen. Den Vorhang sozusagen wegzieht, dass man dahinter sieht. Dass man die Tatsache, die Wirklichkeit sieht. Und so zieht Gott den Vorhang weg, erleuchtet Menschen ihre Herzen, ihre Augen, ihren Verstand und sie dürfen erkennen, wer der Herr Jesus wirklich ist. Hierzu auch ein Zitat von D.A. Carson. Er schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jedoch sollten wir nicht denken, dass Gottes Verbergen und Offenbaren symmetrische Handlungen darstellen, die in willkürlicher Weise Menschen im Zustand der Neutralität ausgeübt werden, die angesichts des göttlichen Beschlusses unschuldig und völlig hilflos sind. Gott handelt mit einem Geschlecht von Sündern, dem er nichts schuldet. Deshalb ist das Verbergen dieser Dinge nicht Ungerechtigkeit, sondern ein Gerichtshandeln. Das Erstaunliche an dem Wirken Gottes ist nicht, dass Gott sowohl in Gnade als auch im Gericht handelt, sondern wer die Empfänger der Gnade und des Gerichtes sind. Weil das alle Vorstellungen, die der Mensch hat, auf den Kopf stellt. Das könnt ihr nachlesen, führt Paulus wunderschön in 1. Korintherbrief Kapitel 1 aus. Das Schwache, das, was nichts ist für diese Welt, das hat Gott erwählt, um das, was in dieser Welt etwas darstellt, das Starke, die meinen mit ihrem Verstand, sie brauchten diesen Gott nicht, weil sie alle Erklärungsmodelle haben für das Leben. Aber da sagt er, wo ist der Schulstreiter, wo ist die Weisheit der Welt? Gott macht sie durch die Torheit der Predigt zunichte. Und uns muss bewusst sein, das sind nicht neutrale, unschuldige Menschen, wie man so schön sagt, sondern es sind Sünder, für denen Gott es verbergt, wer sein Sohn wirklich ist. Und das bringt uns zurück zu Vers 26, Ein ganz kurzer Satz. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und hier sehen wir, wie sich der Herr Jesus völlig unterordnet unter seinen Gott und Vater. Er hat ein völliges Ja zu dem Handeln seines Vaters. Und der Herr Jesus hat den Schmerz der Ablehnung durch sein geliebtes Volk zutiefst empfunden. In Hebräer 12, Vers 3 ist ja die Rede vom großen Widerspruch, den er von den Sündern erfahren hat. Und das wird in Matthäus, in diesem Kapitel besonders deutlich. Am Ende von Matthäus Kapitel 9, da heißt es, dass dieses Volk wie erschöpfte, hingestreckte Schafe ohne Hirten waren. Und jetzt kommt der Hirte, der Einzige, der in der Lage ist, sie in vollkommener Weise aufzurichten. Der einzige Hirte, der in der Lage ist, sie wirklich zu erquicken. Und der wahre und der gute Hirte ist, der sogar für sie sein Leben lässt. Und genau diesen Hirten verwerfen sie. Kann es einen größeren Widerspruch geben? Und Herr Jesus hat genau diesen Widerspruch zutiefst empfunden. Lest einmal, was es heißt in Matthäus 9, dass es sich seine Innereien sozusagen sich umdrehten. So war er voller Empfinden, voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl für die Situation des Volkes. Aber er unterwirft sich, er unterstellt sich, er willigt ohne jeglichen Vorbehalt in den Ratschluss Gottes, in Gottes Willen und Gottes Wirken ein. Wir sehen hier den Herrn Jesus als den gehorsamen Menschen, der die Vollkommenheit von Gottes Willen, die göttliche Weisheit und die Rechtmäßigkeit der Wege Gottes preist. Ja, Vater, denn also ist es für dir wohlgefällig. Das erinnert uns an das, was letztendlich in 5. Mose 32, Vers 4 steht, wo Gott genannt wird, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treu und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Und der Herr Jesus sagt hier letztendlich, ja, Vater, du bist der Fels. Dein Tun ist vollkommen, auch in deinem Verbergen und Offenbaren. Und alle deine Wege sind recht. Und dann, in Vers 27, ist interessant, jetzt kommt eine kleine Nuance, das ist jetzt eigentlich kein Lobpreis mehr, sondern jetzt beginnt der Herr Jesus als Sohn über die Beziehung zwischen Vater und Sohn zu sprechen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und hier sind zwei Dinge interessant. Alles übergeben und meinem Vater. Alles ist mir übergeben. Das betont die demütige Abhängigkeit des Herrn Jesus vom Vater. Er hat vom Vater alles übergeben bekommen. Und gleichzeitig weist uns aber der Ausdruck mein, von meinem Vater, darauf hin, dass der Vater einen Sohn hat. Den Sohn Gottes. Das weist hin auf seine Gottheit, denn nach Johannes 10, Vers 31 bedeutet Sohn Gottes, ich und der Vater sind eins. Das heißt, wir haben hier in diesem ersten Satz beides. Wir haben seine Menschheit, dass der Jesus von Gott als Mensch, als der vollkommene Erbe eingesetzt wurde, alles von seinem Vater übergeben hat und gleichzeitig ist er aber der Sohn Gottes. Und nur er kann von Gott sagen, mein Vater. Und wenn wir jetzt einmal darüber nachdenken, dieses alles ist mir übergeben von meinem Vater. Da könnte man alleine eine ganze Bibelwoche drüber halten. Ich habe euch hier mal, und das ist noch nicht mal vollständig, versucht aufzustellen, was mir spontan eingefallen ist, was der Vater dem Sohn übergeben hat. Wir finden diesen Ausdruck nochmal in Matthäus 28, Vers 18, wo es heißt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist mir übergeben. Und das betont nochmal der Herr Jesus, als der Auferstandene, als der verherrlichte Mensch, er ist Immanuel, Gott mit uns. Und weil ihm alle Gewalt gegeben ist, deswegen kann er jetzt seine Jünger aussenden und können wir ihm dienen und können wir in der ganzen Welt das Evangelium verkündigen. Und das sollten wir nie vergessen, dass es diese Person ist, dem alle Macht, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Die ist es, die uns aussendet und die hinter uns steht, wenn wir sein Evangelium verbreiten. In Johannes 3, Vers 35 wird gesagt, dass alles in seine Hand gegeben wurde, weil mich der Vater liebt. Dass Gott, der Vater, seinem Sohn alles in seine Hand gegeben hat, ist ein Ausdruck der Liebe des Vaters zum Sohn. Dann umfasst es das ganze Gericht, Leben in sich selbst zu haben. Und dann merkt man, dann hat es auf einmal auch mit unserem Heil zu tun. Der Vater hat nämlich dem Sohn Menschen gegeben. Solche, die Schafe seiner Herde sind, als Ausdruck der Liebe des Vaters zum Sohn. Und er hat, das habe ich sogar hier vergessen, Johannes 17, Vers 2, eine der wichtigsten Stellen. Der Vater hat dem Sohn Gewalt gegeben über alles Fleisch, damit er denen, die eine Gabe des Sohnes, des Vaters an den Sohn sind, ewiges Leben gebe. Es kann uns nur zutiefst und sollte uns zutiefst überwältigen, wenn wir einmal darüber nachdenken, was das bedeutet, dass der Vater dem Sohn alles übergeben hat. Und dass wir damit, dass alle Kinder Gottes, alle die Schafe seiner Herde sind, damit eingeschlossen sind. Und dann fährt er fort und sagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und jetzt kommt er auf die einzigartige Beziehung, auf die einzigartige Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn zu sprechen. Und das wird hier ausgedrückt durch dieses Wort erkennen. Und hier steht nicht der normale Ausdruck für erkennen, sondern der Begriff erkennen ist noch verstärkt. Es meint ein vollständiges Erkennen. Ein Erkennen, das den anderen völlig durchdringt, seinen Willen, sein Denken, seine Empfindungen kennt. Und dies führt dann zu tiefster, innigster Gemeinschaft. Und wer der Herr Jesus ist, das kann letztendlich in seiner Vollständigkeit, in seiner Tiefe nur Gott, der Vater, erkennen. Auf der einen Seite vollkommener Mensch, auf der anderen Seite genauso vollkommen Gott. Und beides zu 100% in einer Person. Das ist so groß, so unergründlich. Dafür sind wir Menschen mit unserem Verstand viel zu klein, viel zu begrenzt und viel zu sehr von der Sünde beeinflusst. Und manchmal kommen ja so Aussagen, ja, wenn ich damals gelebt hätte, wo der Herr Jesus auf dieser Erde war, dann hätte ich es viel einfacher gehabt. Aber auch den Menschen, als der Jesus auf dieser Erde sich befand, sie konnten die Herrlichkeit und die Größe seiner Person nicht vollständig erkennen und ergründen. Das ist etwas Einzigartiges das allein der Vater kann. Und wir haben ja auch ein Beispiel dafür in Matthäus Kapitel 16, Vers 17, das Bekenntnis von Petrus. Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was antwortet ihm der Herr Jesus darauf? Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Und jetzt ist hier ein ganz wichtiger Punkt, dass der Herr Jesus unerforschlich ist für uns Menschen, ist ein Beweis seiner Göttlichkeit. Und gerade in seiner Erniedrigung, als der abhängige Mensch, der von Gott alles empfangen hat, wird jetzt auf der anderen Seite betont, gleichzeitig ist dieser, der alles empfangen hat, ist er unerforschlich. Er ist Gott in Person. Und es geht aber noch weiter. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und was jetzt hier passiert ist, dass der Sohn Gott gleichgestellt wird. Der Sohn ist allein in der Lage, den Vater vollständig zu erkennen. Und der Sohn hat das Recht und die Freiheit, das zu offenbaren, wem er will. So wie Gott das Recht und die Freiheit hat, zu offenbaren, wem er will. Und hier finden wir jetzt ein Prinzip, das ist wie ein roter Faden, der sich durch die ganze Schrift zieht. Dass dort, wo Menschen den Herrn Jesus verwerfen, da betont Gott immer die zunehmende Herrlichkeit seines Sohnes. Gott lässt die Verwerfung des Menschen, seines Sohnes durch den Menschen nie stehen. Sondern gerade dort, wo die Bibel uns berichtet über die Verwerfung des Sohnes, da betont Gott dann immer die zunehmende Herrlichkeit seines Sohnes. Das sehen wir hier nochmal erstens, er ist der Erbe von allem, was ihm vom Vater übergeben ist. Ich denke, hierzu ein wichtiges Zitat von William Kelly, um das zu illustrieren. Doch was war die Folge? Er erhielt nicht nur das, was David oder Salomo verheißen war, sondern alles. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Wo und wann würden jemals solche Gedanken bekannt gemacht? Nimm die herrlichsten Verheißungen der Psalmen und der Propheten. Wo findest du etwas Vergleichbares? Wir erkennen eindeutig den verworfenen Messias, der sich unter die Ablehnung der Menschen beugt. Sie ziehen ihm die Kleider seiner messianischen Herrlichkeit aus. Und was zeigt sich? Er ist der Sohn des Vaters, der ewige Sohn Gottes, jene gesegnete göttliche Person, die aufblicken und Vater sagen konnte. Weise ihn in seiner irdischen Würde zurück und er glänzt in seiner himmlischen. Verachte ihn als Mensch und er offenbart sich als Gott. Und wir können die ganze Bibel durchgehen. Schaut euch das Johannesevangelium auf. Am Ende steht seines öffentlichen Dienstes, steht seine Verwerfung als Mensch. Dann kommt Kapitel 13 bis 17 und er spricht davon, dass er zum Vater geht und dass er Herrlichkeit empfangen wird und dass die Seinen einmal bei ihm sein werden. Was ist die Antwort des Vaters auf die Verwerfung des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha durch die Menschen? Indem er ihn erhöht hat zu seiner Rechten. Es ist genauso, wie es Kelly hier wirklich treffend beschreibt, wo die Menschen ihm das Kleid seiner Herrlichkeit als Mensch auf dieser Erde ausziehen. Da zeigt Gott ihn in seiner himmlischen Herrlichkeit. Und so wird hier betont, er ist selber Gott, er steht auf der gleichen Ebene wie der Vater. Er ist der Sohn des Vaters, nur er erkennt den Vater. Nur er kann den Vater offenbaren und er ist darin genauso souverän wie der Vater, wem irgend er will. Und damit ist es auch klar, wie dieser bekannte Vers, Johannes 14, Vers 6, zu verstehen ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Nur durch die Person des Herrn Jesus und nur durch seine Werk kann ein Mensch in eine Beziehung zu Gott, dem Vater, kommen. Es ist eine freie, souveräne Gabe. Das ist etwas, das sich der Mensch nicht erwürgen kann, nicht verdienen kann, sondern allein der Sohn muss alles tun und er hat alles getan. Und allein der Sohn muss es geben. Und nochmal ein Zitat von William Kelly. Ich möchte im Vorbeigehen nur darauf hinweisen, wie die ständig zunehmende Verwerfung des Herrn Jesus in seiner geringen Herrlichkeit die Offenbarung seiner Höheren hervorruft. Deshalb glaube ich, gibt es keinen Angriff auf den Namen des Sohnes Gottes und keinen Pfeil, der gegen ihn abgeschossen wird, welchen der Geist Gottes nicht in heiliger, wahrer und lieblicher Weise benutzt, um aufs Neue und noch lauter seine Herrlichkeit zu bestätigen. Und das finde ich ein wunderbarer Gedanke, wenn man sich das auch bildlich einmal vorstellt. Jeder Pfeil, der von Menschen auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus abgeschossen wird, den nimmt Gott und kehrt ihn um die noch größere Herrlichkeit seines Sohnes zu zeigen und zu offenbaren. Wir wollen schließen, indem ich noch zwei Anwendungen machen möchte. Ist immer schwierig. Normalerweise, nach Lehre von einem modernen Predigtseminar, hätte ich am Anfang sagen müssen, wie geht ihr mit dem Frust um? Ihr evangelisiert, ihr müht euch ab, ihr kümmert euch um Menschen, ihr macht Gespräche mit Menschen. Und sie nehmen das Evangelium nicht an. Wie gehst du mit diesem Frust im Dienst um? Dann hätte ich eine Relevanz von diesem Text zu euch heute dargestellt. Das Problem ist immer bei diesen Sachen, es geht in diesem Text nicht um uns. Es geht um den Sohn und es geht um den Vater. Aber ich möchte trotzdem zwei Anwendungen machen. Die erste Anwendung ist ganz praktisch. In Judas 16, da ist von solchen die Rede, die auch in christlichen Kreisen auftreten, die beschrieben werden als Murrende, die mit ihrem Los unzufrieden sind. Manche Umstände in unserem Leben sind scheinbar sinnlos und widerwärtig. Und jeder von uns kennt es und hat damit zu kämpfen. Warum, Herr? Warum ich? Warum diese Situation? Und die große Gefahr ist, dass wir uns gegen das Fügen und Schicken Gottes auflehnen und dass wir zu Murrenden werden, die mit dem von Gott zugedachten Los unzufrieden sind. Und da können wir auf den Herrn Jesus blicken und sehen, es ist ein Zeichen geistlicher Reife, wenn wir den Herrn darin preisen und genau diese widerwärtigen und scheinbar sinnlosen Umstände, die uns plagen und quälen in unserem Leben, dazu benutzen, um Gott genau darin zu verherrlichen. Dass wir ganz bewusst darum ringen und beten, in Gottes Ratschluss und in seinen Wegen ruhen zu wollen. Zu sagen, ja, Vater, also ist es wohlgefällig vor dir. Und wir können das aus folgendem Grund sagen. Denkt an Römer 8, Vers 28, was steht da? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir wissen. Es ist nicht ein Fühlen, ein Empfinden, ein Hoffen, dass es vielleicht so ist, sondern Paulus sagt, wir wissen. Und alles, was in unserem Leben geschieht, wirkt zum Guten mit. Und was ist das Gute? Das finden wir dann in Vers 30, dass alle, die gerechtfertigt werden, die werden auch verherrlicht werden. Und zu diesem Guten dient alles mit, dass wir verherrlicht werden. Dass wir einmal den Platz mit dem Herrn Jesus an seiner Seite im Himmel einnehmen und seine Herrlichkeit schauen dürfen. Und wenn er dann Römer 5, die Verse 3 und 4 liest, dann wird da gesagt, dass alle Widrigkeiten des Lebens, Drangsale, Trübsale, alles dient zu diesem Zweck. Um unsere Hoffnung zu stärken, die Hoffnung nämlich darauf, verherrlicht zu werden und uns darauf zuzubereiten. Das heißt, egal in welcher Situation wir sind, dürfen wir ein Ja zu Gottes Wegen führen. Denn genauso, wie der Herr Jesus gesagt hat, Gott, deine Wege sind vollkommen. Und wie du handelst, ist recht, können wir das aufgrund von Römer 8, 28 genauso sagen, weil wir wissen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Weil das, was am Ende dabei herauskommt, ist eine unbeschreibliche, völlig unverdiente Herrlichkeit. Und die zweite Anwendung, die ich machen möchte, ist, was für einen wunderbaren Gott und Vater und einzigartigen Herrn und Heiland dürfen wir haben. Ich hoffe, dass uns das, wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir über nachdenken, wer der Herr Jesus als Person ist, dass uns das nicht kalt und unbelegt lässt. Wenn wir darüber nachdenken, über die Gnade Gottes, dass wir alle Unmündige waren und er hat uns, wenn wir Kinder Gottes sind, geoffenbart, wer sein Sohn ist. Und wir durften es erkennen, verstehen und annehmen. Was für einen Gott haben wir mit was für einem Ratschluss? Was für ein herrlicher, wunderbarer, unbeschreiblicher, großartiger Ratschluss? Und wie vollkommen sind seine Wege dorthin, um diesen Ratschluss zu verwirklichen und zu erfüllen? Auch mit jedem Einzelnen von uns persönlich. Und was für ein Vater, mit was für einer einzigartigen Beziehung zu seinem Sohn. Führt uns das wirklich zur Anbetung und es sollte uns zutiefst bewegen, wenn wir sehen, dass der Vater dem Sohn alles übergeben hat. Und was das beinhaltet und dass das uns selber und auch unser ganzes Heil mit umfasst. Da müssten wir eigentlich jubelnd rausgehen, dass der Vater seinem Sohn alles übergeben hat, dass er den Sohn zum Erbe gemacht hat. Und was für einen einzigartigen Herr und Heiland dürfen wir haben? Wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich in einer Person. Auf der einen Seite vollkommen demütig, vollkommen gehorsam, vollkommen dem Vater ergeben. Und doch auf der anderen Seite wahrer Gott, völlig souverän und frei und unergründlich. Und diese Person darf dein und mein Heiland sein, der dich und mich geliebt hat. Und der für dich und mich sein Leben am Kreuz von Golgatha gelassen hat, sein Blut vergossen hat. Wir werden nie vollständig erfassen können und erkennen können, wer der Herr Jesus ist. Aber wenn wir über seine Person nachdenken, dann sollte es uns dazu treiben, danach zu streben, in der Erkenntnis seiner Person zu wachsen. Damit möchte ich schließen mit 2. Petrus 3, Vers 18, wo uns Gott genau dazu auffordert. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Wir wollen immer mehr erkennen, immer mehr verstehen lernen. Und dass es unser Leben immer mehr prägt und beeinflusst. Unser Denken, unser Handeln, unser Wandeln. Und uns zu tiefer Anbetung führt, wie es dann auch hier heißt. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Ja, wir wollen immer mehr erkennen, was es bedeutet, dass der Herr Jesus Herr ist. Und dass er der Heiland, der Retter, der Erlöser ist. Möge Gott uns allen dazu Gnade geben. Amen.